NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Dezember 1922. Der erste Teil von Thomas Manns Roman Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull erscheint.
Das war ein Band, der im Folioformat, also groß ist, sagen wir mal so 28x23, sollte schon ein ästhetisch ansprechender Band werden. 1 bis 500 Exemplare, signiert von den Autoren, nummeriert, Besonderheit.
Der Germanist und Thomas Mann-Kenner Volkmar Hansen schwärmt von einer Kostbarkeit für Büchersammler. Der Erstausgabe des Romans Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Mit 6 großen, farbigen Illustrationen. Vor 95 Jahren ist sie erschienen, 1922. Aber da ist Thomas Manns letzter Roman noch lange nicht fertig. Nur der erste Teil, das Buch der Kindheit, wird damals herausgegeben.
In dieser Inflationszeit natürlich auch ein Geldbringer. Das war das Allerwichtigste für Thomas Mann, deswegen hat er dem nachgegeben.
Der Wiener Ricola Verlag, so genannt nach seinem Gründer Richard Cola, veröffentlicht das luxuriös aufgemachte Buch. Keine erste Adresse in der großen literarischen Welt, zu der Thomas Mann als Autor der Buddenbrooks und vielgelesener Erzählungen wie Tonio Kröger und Der Tod in Venedig damals längst gehört. Aber der Bankier und Hobbyschriftsteller Richard Cola zahlt großzügig. Thomas Mann muss eine Familie mit 6 Kindern durch die Wirtschaftskrise bringen und lässt sich ein Manuskript abhandeln, das schon seit fast 10 Jahren unberührt in seinem Schreibtisch liegt. Seiten im Bilderbuchformat. Das Ganze illustriert mit Abbildungen des Wiener Jugendstilkünstlers Oskar Laske in zarten Pastelltönen. In luftig hingetupften Linien sieht man eine bürgerliche Idylle aus Kaisers Zeiten, gemütlich karikiert. Das ist gewiss kein neuer Thomas Mann, wie ihn das Lesepublikum erwartet und knapp 2 Jahre später mit dem Zauberberg auch bekommt. Aber die kuriosen Umstände, unter denen Felix Krull zuerst auftritt, passen gut zu der seltsamen Entstehungsgeschichte der Bekenntnisse.
Diese früh begonnenen und sehr spät fortgesetzten Scherze,
wie Thomas Mann sie nennt.
Oft hörte ich aus dem Munde der meinen, dass ich ein Sonntagskind sei. Und obgleich ich fern von allem Aberglauben erzogen worden bin, so habe ich doch dieser Tatsache in Verbindung mit meinem Vornamen Felix immer eine geheimnisvolle Bedeutung beigemessen.
So stellt sich Felix Krull vor, Sohn eines Schaumweinfabrikanten im Rheingau.
Aus feinbürgerlichem, wenn auch liederlichem Hause.
Und fest überzeugt, zu höherem auserwählt zu sein.
Jedenfalls konnte mir nicht verborgen bleiben, dass ich aus edlerem Stoffe gebildet oder, wie man zu sagen pflegt, aus feinerem Holz geschnitzt war als meinesgleichen. Und ich fürchte dabei durchaus nicht den Vorwurf der Selbstgefälligkeit.
Im etwas angestrengten Bemühen um einen vornehmen Stil, der immer wieder komisch entgleist, lässt Thomas Mann seinen Helden Felix Krull die Bekenntnisse niederschreiben. Mit den Gefühlen von Schuld und Reue, die dieser Begriff nahelegt, haben sie allerdings gar nichts zu tun. Felix erlebt sich in einem immerwährenden Liebesverhältnis mit der Welt. Was er auch tut, es wird ihm zum Stoff eines glücklichen Lebens. Nur weiß die Welt nicht unbedingt, was sie ihm schuldet. Sie lässt seinen Vater in Bankrott und Selbstmord enden und ihn selbst ohne die Mittel zurück, die seine höheren Orts beschlossene glänzende Zukunft gewährleisten. So muss er ein bisschen nachhelfen. Felix Krull wird kriminell.
Was ich je getan habe, war in hervorragendem Maße meine Tat, nicht die von Kreti und Pleti, obgleich ich es mir namentlich auch von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit habe gefallen lassen müssen, dass man denselben Namen daran heftete wie an 10.000 andere.
Die ersten Kapitel des Romans, die man in der kleinen Ausgabe von 1922 lesen kann, zeigen, dass Felix sich auf seine kriminelle Karriere gründlich und gewissenhaft vorbereitet. um sich den langweiligen und unangenehmen Schulbesuch zu ersparen und sich ein bisschen Freiheit zu erkaufen, lernt Felix die Unterschrift seines Vaters schwungvoll zu fälschen und Krankheiten so perfekt zu simulieren, dass er selbst den Hausarzt täuscht. Er stiehlt Süßigkeiten aus einem Delikatessengeschäft, das ihn einlädt wie ein Schlaraffenland.
Ich sah die schwerfällige Ordnung und Gesetzlichkeit des Alltags aufgehoben. Die Hindernisse und Umständlichkeiten, die im gemeinen Leben sich der Begierde entgegenstellen, auf schwebende und glückselige Weise beiseite geräumt.
Und er übt sich in der Kunst der Verwandlung. Sein Onkel, ein Maler, lässt ihn Modell stehen und Felix versetzt sich mit Hilfe dieser Kostüme in andere Menschen und Zeiten, fühlt sich dort nicht fremd, sondern in seinem natürlichen Lebenselement.
Jedes Mal schien es, und auch der Spiegel versicherte mich dessen, als ob ich gerade für diesen Aufzug recht eigentlich bestimmt und geboren sei.
So ist Felix Krull gut vorbereitet auf seine Laufbahn in der großen Welt, die ihn in Paris vom Liftboy zum Kellner eines Luxushotels befördert und ihm außer Dienst ein schönes Leben beschert durch sein Geschick als Juwelendieb und durch die Gunst von Frauen und Männern, die sein attraktives Äußeres und seine Liebhaberkünste zu schätzen wissen. Dann zieht Felix das große Los. Er tauscht die Papiere, die Brieftasche und die Identität mit einem jungen Marquis, der lieber inkognito bei seiner unstandesgemäßen Liebsten bleiben will und tritt als Aristokrat eine große Reise an. Endlich hält die Welt ihn für den, der er eigentlich schon immer war im tiefsten Innern. Das ist kurz gefasst der Inhalt des zweiten und dritten Buchs der Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, 1954 erschienen als allerletztes Werk von Thomas Mann. Es ist nicht das Ende der Geschichte.
Also es war geplant, dass er nach Südamerika geht, dass er von dort aus noch nach San Francisco, von dort nach Japan, sogar noch China sieht, dann durch das Rote Meer nach Ägypten geht, Konstantinopel erlebt und dann mit dem Orient Express zurück nach Paris kommt.
Sagt Literaturprofessor Volkmar Hansen. Der Felix Krull hat einen einzigartigen Platz im Werk Thomas Manns. Oft mit großen Zweifeln und Vorbehalten betrachtet, mehrere Male abgebrochen und liegen gelassen zugunsten anderer Projekte und doch so etwas wie eine große Klammer um sein Lebenswerk. Das war am Ende eine bestechende Idee für den alten Schriftsteller.
Das ist der glücklichste Mensch, der das Ende seines Lebens mit dem Anfang in Verbindung setzen kann.
Thomas Mann hat ein über 500 Seiten umfassendes Dossier mit Notizen, Bildern und Zeitungsausschnitten zum Felix Krull angelegt und sein ganzes Leben aufbewahrt, obwohl er fast 40 Jahre lang keine Zeile der Geschichte geschrieben hat. Die ältesten Seiten sind aus dem Jahr 1902. Da ist der Autor 27 und hat gerade mit den Buddenbrooks einen Sensationserfolg. Thomas Mann liest damals über einen aufsehenerregenden Gerichtsprozess in Berlin. Angeklagt ist dort
der Fürst der Diebe.
Der rumänische Hochstapler, Hoteldieb und Heiratsschwindler George Manulescu. Gut aussehend, gewandt, dreist, hat er jahrelang erfolgreiche Beutezüge in der europäischen High Society unternommen. Diese Figur bringt offensichtlich eine Seite zum Schwingen in Thomas Mann.
Vom Virtuosen und Schauspieler habe ich nun einmal etwas in mir.
Das Thema Sein und Schein hat ihn schon seit seinen ersten literarischen Versuchen interessiert und verbindet sich immer mehr mit der zentralen Frage seines Schreibens und Lebens. Was bedeutet es, Künstler zu sein? Steckt nicht auch etwas Anrüchiges, etwas Verdächtiges darin, neue Welten nach eigenen Gesetzen zu schaffen? Ist der Künstler, der, wenn er berühmt wird jedenfalls, der Öffentlichkeit gegenüber eine Rolle spielen muss, nicht auch ein Hochstapler?
Er muss Illusionen schaffen. Und auf der anderen Seite ist er auch einsam. Er kann das ja gar nicht so sehr sozusagen verkaufen und irgendwo anders sichtbar machen. Und das ist für Thomas Mann natürlich die Brücke, um die Affinität zwischen Künstlertum und Verbrechertum deutlich zu machen in diesem Hochstapler-Element.
Nach einem Jahr ist die Geschichte der Kindheit, die vor 95 Jahren zuerst erschienen ist, abgeschlossen. Thomas Mann schreibt den Tod in Venedig, danach noch einige Kapitel des zweiten Buchs. Dann, im Juli 1913, verschwinden Manuskript und Material zum Felix Krull von seinem Schreibtisch. Drei Riesenprojekte beschäftigen den Autor auf Jahrzehnte. Der Zauberberg, Josef und seine Brüder und Dr. Faustus.
Das Fallenlassen geschah unter dem Vorbehalt einstiger Wiederaufnahme. Und diesen Vorbehalt habe ich durch die Jahrzehnte hin immer im Herzen bewahrt.
Die lebendige Verbindung zwischen dem Autor und seinem unvollendeten Helden Felix Krull zeigt sich auch darin, dass Thomas Mann immer wieder aus dem unveröffentlichten Manuskript vorliest. Sein größter Erfolg ist die Musterungsszene, in der sich Felix durch einen meisterhaft simulierten epileptischen Anfall vor einer Ärztekommission vom Militärdienst befreien kann. In den 1950er Jahren ist auch eine Schallplattenaufnahme entstanden.
Mein Gesicht verzerrte sich, aber damit ist wenig gesagt. Meine Züge wurden buchstäblich nach allen vier Seiten, nach oben und unten, rechts und links auseinandergesprengt, um gleich darauf wieder gegen die Mitte gewaltsam zusammenzuschrumpfen. Meine Zehen verkrampften sich. Kein Fingerglied, das nicht fantastisch und klauenhaft verbogen gewesen wäre. Und so, gleichsam auf eine höllische Folter gespannt, verharrte ich etwa 2/3 einer Minute.
Die Fortsetzung der liegengelassenen Geschichte erscheint durchaus verlockend.
Sie würde mit einiger Sicherheit zum Verkaufserfolg. Auch Katja und Erika plädierten deshalb dafür.
Heißt es Ende der 1940er Jahre im Tagebuch nach einer Beratung mit Frau und Tochter. Der alte Stoff reizt Thomas Mann, aber er scheint dem inzwischen weltberühmten Autor auch allzu leichtgewichtig und nicht mehr zeitgemäß nach den katastrophalen Erfahrungen zweier Weltkriege. Vielleicht ist es ein emotionales Erlebnis, das den Autor den Abenteuern von Felix in der schillernden Scheinwelt eines luxuriösen Hotels wieder nahe bringt. Im Sommer 1950 verliebt sich Thomas Mann schwärmerisch in einen jungen Kellner in Zürich.
Meine Freude, Zärtlichkeit, Verliebtheit, enthusiastisch und unter Gründen den ganzen Tag,
schreibt er in sein Tagebuch. Kurz danach nimmt der 75-jährige Nobelpreisträger nach einem ganzen Lebenswerk die Arbeit an dem Jugendprojekt wieder auf.
Keineswegs erkennt man, dass es diese Pause der Produktion zwischen 1913 und 1950 gibt, sondern er hat es geschafft, diesen Ton wiederzufinden und eben nur dann ein bisschen was hinzuzufügen, neue Perspektiven hereinzusetzen. Man hält das von Anfang an für eine auf diese Steigerung hinzielende Gesamterzählung,
sagt der Thomas-Mann-Experte Volkmar Hansen. 1954, kurz vor dem 80. Geburtstag des Autors, erscheint
Der Memoiren, erster Teil.
Dass das darin liegende Versprechen selbst eine kleine Hochstapelei ist, stört Thomas Mann nicht.
Es ist leicht möglich, dass der Roman für immer offen stehen bleibt, was auch kein Unglück wäre.
Der riesige Erfolg des Buchs überrascht dann selbst den erfolgsverwöhnten Autor. In kurzer Zeit erscheinen mehrere Auflagen, die Kritiken sind fast einhellig enthusiastisch. Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, ein neuer Optimismus lassen die deutschen Leser nach dem Felix Krull greifen, als willkommene Erholung von der schweren, dunklen Nachkriegsliteratur.
Erheiterung tut ihnen gut. Sie löst den Hass und die Dummheit. So bringe ich sie gern zum Lachen.
Bald tut man das auch im Kino, am lautesten in der berühmten Musterungsszene.
Krull! Krull! Krull, hören Sie mich!
Olympia!
Krull! Sind Sie bei Sinn?
Zu Befehl, Herr Kriegsarzt!
Mit Horst Buchholz in der Titelrolle wird der Felix-Krull-Film zu einem der großen Erfolge des Nachkriegskinos und macht Thomas Manns Bekenntnisse neben den Buddenbrooks zu seinem populärsten Buch.
Zum Schluss, 1954, wird es ja ein ausgesprochener Bestseller wieder. Auch wieder ein Weltbestseller. Letztlich doch eine Krönung, nicht ein Abstieg, der dahinter steht.
Im Zeitzeichen erinnerte Ulrike Gondorf an Thomas Manns Roman Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, dessen erster Teil am 10. Dezember 1922 erschienen ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.